Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Rentenpläne der Regierung bleiben ein Zankapfel. SPD, Gewerkschaften und Sozialverbände konnten sich bei ihrem Treffen heute in Berlin nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. Streitpunkt ist vor allem, dass die Renten in den kommenden beiden Jahren nicht mehr wie die Nettolöhne steigen sollen, sondern gemäß den Preisen. Die Gewerkschaften lehnen diesen Schritt, der Teil des rot-grünen Sparpakets ist, nach wie vor ab. Allerdings zeigten sich die Teilnehmer der Hauptstadtrunde für weitere Gespräche offen.
Aus dem Rentengipfel ist ein Rentengipfelchen geworden. SPD-Fraktion, Gewerkschaften und Sozialverbände blieben unter sich. In der Sache hat sich wenig geändert. Morgen wird das Kabinett wie angekündigt beschließen, die Rentenerhöhung 2 Jahre lang auf den Inflationsausgleich zu begrenzen. Nun hoffen die Gewerkschaften, dass sie bei den anschließenden Auseinandersetzungen im Parlament Veränderungen erreichen können. Sie werden darin von der SPD-Fraktion bestärkt, allerdings mit der Maßgabe, dass der Haushalt durch Änderungen nicht belastet werden darf.
Ich bin froh über die Äußerung des Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Peter Struck, dass hier nicht schon alles festgezogen ist, sondern dass hier durchaus im weiteren Gesetzgebungsverfahren Änderungen bestehen.
Eines ist völlig klar, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es eingebracht worden ist.
Arbeitsminister Riester sieht dagegen für die kommenden 2 Jahre wenig Spielraum. Er will die Eckpunkte auf lange Sicht klären.
Ich sage, wir wollen den Weg gehen, dass wir 2 Jahre die Anhebung der Renten im Rahmen der Inflationsausgleich machen und ansonsten die Renten voll koppeln wieder an die Entwicklung der Löhne und Gehälter. Das muss auch für die Zukunft gelten.
Riester forderte erneut, dass sich alle gesellschaftlichen Gruppen beteiligen sollen an der Diskussion um die große Rentenreform.
Das Expertengespräch war nicht mehr als ein reiner Informationsaustausch. Vor den Landtagswahlen wird es keine Änderungen mehr geben. Eine Beschleunigung der Entwicklung ist erst zu erwarten, wenn der Bundeskanzler im Herbst die große Runde einläutet, zu der er auch die Arbeitgeber und die Opposition einladen will.
Ein deutliches Lob für ihre Sparpläne hat die Koalition von der Deutschen Bundesbank bekommen. In ihrem Augustbericht fordern die Währungshüter die Regierung auf, auch gegen gesellschaftliche Widerstände an ihrem Kurs festzuhalten. Zugleich sei es wichtig, sich nicht mit kurzfristigen Erfolgen zu begnügen, sondern eine auf Dauer tragbare Lage der öffentlichen Finanzen zu schaffen. Verwaltung, Justiz und Polizei im Kosovo sollen von dem deutschen Grünen-Politiker Tom Königs aufgebaut werden. Die Vereinten Nationen haben den früheren Frankfurter Stadtkämmerer zu einem der stellvertretenden Sonderbeauftragten ernannt. Angesichts der Gewalt in der serbischen Provinz gilt es als seine Hauptaufgabe, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. König sagte zu seinen Zielen in der Tagesschau um 5.
Die Aufgabe ist ja nicht, auf ewig dort die Verwaltung zu machen, sondern die Verwaltung in einheimische Hände zu legen und so weit ins Laufen zu kriegen, dass zum Beispiel die Krankenhäuser und die Schulen funktionieren. Das wird eine Aufgabe sein, die auch eine politische ist, und da muss man mit den örtlichen Kräften zusammenarbeiten. Es gibt ja nicht nur die UCK, sondern es gibt auch andere politische Bewegungen dort, mit denen es sich lohnt, zu sprechen und zu kooperieren.
Um die Sicherheit aller Bevölkerungsgruppen im Kosovo ging es heute bei den Gesprächen, die Außenminister Fischer und sein französischer Kollege Vedrin in Pristina führten. Fischer beklagte, dass Serben und Roma immer noch Opfer von Übergriffen würden. Er forderte die Armee der Kosovo-Albaner UCK auf, Gewalttaten zu verhindern, sowie enger mit KFOR und UN zusammenzuarbeiten.
Bundesaußenminister Fischer war zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Vedrin nach Pristina gekommen, um Albanern und Serben deutlich zu machen, wie wichtig ihre Zusammenarbeit für die Zukunft eines demokratischen, multiethnischen Kosovo ist. Fischer kritisierte dabei UCK-Führer Tadji für seine Versuche, Parallelstrukturen zur UN-Verwaltung aufzubauen und eigenmächtig Minister und Bürgermeister zu ernennen. Tadji solle außerdem für die Sicherheit aller ethnischen Gruppierungen im Kosovo sorgen.
Wir haben allen albanischen Gesprächspartnern, aber besonders Herrn Tadji als Vertreter der UCK und seinen Begleitern sehr deutlich gemacht, dass wir in der Sicherheitsfrage für alle Bevölkerungsgruppen, besonders für die Serben und Roma, eine der ganz zentralen Besorgnisse sehen.
Der UN-Kosovo-Beauftragte Kouchner sagte nach Abschluss der Gespräche, der Vorschlag der Serben, das Kosovo in albanische und serbische Kantone aufzuteilen, sei keine langfristige Lösung, aber für eine kurze Zeitspanne durchaus möglich. Morgen will die UN nochmals detailliert Stellung nehmen zum Vorschlag einer Kantonisierung des Kosovo. Die Bildung serbischer Kantone werden die Albaner allerdings nur dann akzeptieren, wenn sich diese nicht in Grenznähe zu Jugoslawien befinden. Dann nämlich fürchten die Albaner langfristig eine Spaltung des Kosovo im Norden.
Vor Orahovac, südwestlich der Provinzhauptstadt Pristina, blockieren Kosovo-Albaner weiterhin alle wichtigen Zufahrten in den Ort. Sie wollen verhindern, dass russische KFOR-Einheiten die zurzeit stationierten Niederländer ablösen. Die albanische Bevölkerung misstraut den Russen, die als traditionelle Verbündete der Serben gelten. Sie befürchtet, die Russen könnten mutmaßliche serbische Kriegsverbrecher schützen. Alle Vermittlungsversuche zwischen KFOR und Vertretern der Blockierer sind heute gescheitert. Orahovac liegt im deutschen Sektor des Kosovo.
Eine Woche nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei sind fast 18.000 Tote geborgen worden. Unter ihnen sind 19 Deutsche. Mehr als 42.000 Verletzte wurden nach Angaben der türkischen Behörden registriert. 200.000 Menschen sind obdachlos geworden. Hoffnung, noch Überlebende unter den Trümmern zu finden, gibt es kaum noch. Die Rettungsarbeiten wurden deshalb fast überall eingestellt.
Derince heute. Eine Woche sehen sie nun her jene 45 Sekunden, die auch hier Tausende ihrer Angehörigen und ihrer Häuser beraubt. Nach dem Beben fürchten sie nun seit der vergangenen regenreichen Nacht die Nässe. Jetzt aber kommt etwas Schutz. So wie hier in Derince wachsen vielerorts kleine Zeltstädte. Noch sind es gerade 100, aber schon in wenigen Tagen sollen es 2500 Stoffhäuser auf dieser Wiese sein. Allerdings, Toiletten oder Waschgelegenheiten sucht man vergebens. Abhilfe lässt auf sich warten. Und doch, trotz schwieriger hygienischer Zustände, die Weltgesundheitsorganisation gibt in Sachen Seuchengefahr Entwarnung. Hauptgrund, die inzwischen nicht nur in Derince angelaufene Versorgung mit frischem Trinkwasser. Bis jetzt können wir allen Leuten, die zu uns kommen, ein Zelt geben. Ich hoffe, das bleibt auch die nächsten Tage noch so. Wie lange die Menschen hier in den Zelten werden ausharren müssen, so genau weiß es niemand. In diesen Tagen werden in Derince die Ruinen gezählt, denn die Regierung will beim Bau neuer Häuser helfen. Nur in 2 Monaten wird es hier Winter. Glück im Unglück haben da sicher jene 500 Bürger von Derince, die im Hafen auf Linienschiffen Obdach gefunden haben. Mit wenig Komfort, aber trocken. Für die nächsten 2 Tage ist übrigens wieder Regen angesagt.
Am Flughafen von Istanbul wurden Rettungsmannschaften mit Applaus und Gesten der Dankbarkeit verabschiedet. Helfer aus Deutschland, Israel und Japan machten sich auf die Heimreise. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurde die Suche nach Überlebenden heute eingestellt. Ein UN-Sprecher sagte, es werde nicht mehr damit gerechnet, Menschen aus den Trümmern retten zu können. Es sei ein Einzelfall, dass gestern noch ein Junge lebend gefunden wurde.
Bund und Länder haben sich auf Einreiseerleichterungen für türkische Staatsbürger aus dem Erdbebengebiet verständigt. Der Visumzwang bleibt allerdings bestehen. Bundesinnenminister Şili teilte mit, Kinder und Ehegatten von in Deutschland lebenden Türken bekämen schnell und unbürokratisch eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Von türkischer Seite in Deutschland wurde heute Kritik an der Hilfsbereitschaft der Bundesregierung laut.
Der Hof einer türkischen Spedition in Berlin heute Nachmittag. Spenden für die Erdbebenopfer werden hier versandfertig gemacht. Vor allem türkische Einwohner Berlins, aber auch deutsche und Institutionen setzen hier ein Zeichen der Solidarität.
Spenden kommen in Form von Bekleidung, Hygieneartikel, Medikamenten.
Der Geschäftsführer der Spedition lobt die allgemeine Spendenbereitschaft. Für seine Aktion bekommt er keinerlei deutsche Finanzhilfe. Die sei viel zu gering, kritisiert der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland heute. Die bisher gezahlten 5 Millionen Mark für Soforthilfe seien unwürdig für Deutschland. Es fehle auch an mitfühlenden Gesten und Worten von offizieller Seite.
Die Bundesrepublik Deutschland als eine der reichsten Nationen der Welt müsste eigentlich hier viel großzügiger sein.
Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Ich kann es sagen fürs Auswärtige Amt. Das türkische Außenministerium ruft nahezu täglich an, um nach bestimmten Gütern zu fragen. Diese Wünsche werden in Stundenfrist erledigt. Wie gesagt, Herr Kesken hätte sich vorher mal informieren sollen beim Auswärtigen Amt.
Auch der Innenminister zeigte sich beim Besuch eines Kinderprojekts betroffen über die Kritik. 5 Millionen Mark Soforthilfe seien schließlich kein kleiner Betrag.
Auch das, was wir an Sachleistung, auch an technischer Hilfeleistung erbringen, ist ja nicht ohne finanziellen Hintergrund. Also insofern, glaube ich, sind die Vorwürfe nicht berechtigt.
Ungeachtet aller Kritik an der Bundesregierung, die Aktion der Berliner Spedition jedenfalls hat sich herumgesprochen. Ständig kommen neue Spenden.
Für die Erdbebenopfer bitten die Hilfsorganisationen weiterhin um Spenden. Die Kontonummern können bei Banken und Sparkassen erfragt werden. Außerdem sind sie im Internet veröffentlicht unter www.daserste.de sowie auf der Videotextseite 131. Die Verhandlungen über eine Entschädigung ehemaliger NS-Zwangsarbeiter sind heute in Bonn in eine neue Runde gegangen. Bis Donnerstag wollen Vertreter von Industrie- und Opferverbänden sowie Regierungsunterhändler über die Einrichtung eines Fonds beraten. Der Beauftragte der Bundesregierung, Graf Lambsdorff, bezweifelte heute im ZDF, dass die Wirtschaft im Fall einer Einigung vollständig vor weiteren Klagen geschützt werden könne. Neben diesen rechtlichen Fragen ist vor allem noch die Höhe der Entschädigungszahlungen umstritten. Der Tod von 4 Kurden beim Sturm auf das israelische Generalkonsulat in Berlin wird voraussichtlich für immer ungeklärt bleiben. Nach Angaben der Justizbehörde werden die Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen vom 17. Februar in Kürze eingestellt. Eine Vernehmung der beiden in den Vorfall verwickelten israelischen Sicherheitskräfte sei wegen deren Immunität aussichtslos. Der deutsche Aktienmarkt hat heute freundlich geschlossen. Der DAX stieg um 22 auf 5.324 Punkte. Dagegen fiel der Euro auf einen Kurs von 1,0512 $. Der Dollar war damit 1,8606 Mark wert.
Schiffskollision vor der Südostküste Englands. Dieses norwegische Kreuzfahrtschiff mit 2400 Menschen an Bord war in der vergangenen Nacht mit einem Frachter zusammengestoßen. 3 Passagiere wurden verletzt. Das leicht beschädigte Schiff konnte mit eigener Kraft in den Hafen von Dover einlaufen. Bei dem Zusammenstoß waren mehrere Container von dem Frachter auf den Luxusliner geschleudert worden. Das Containerschiff befindet sich noch an der Unfallstelle, etwa 40 Seemeilen nordöstlich von Dover. Die Mannschaft versucht, den Brand, der bei der Havarie ausgebrochen war, selbst zu löschen.
Der U-Bahn-Unfall in Köln geht nach den bisherigen Erkenntnissen darauf zurück, dass bei dem Prototyp eines Zuges alle 3 Bremssysteme versagt haben. Die Ursache wird noch untersucht. Der von der Siemens AG entwickelte City Sprinter war gestern Abend in einer U-Bahn-Station mit unvermindertem Tempo auf einen stehenden Zug aufgefahren. 67 Menschen wurden verletzt. Fast 3,5 Jahre nach dem Brand auf dem Düsseldorfer Flughafen hat ein Prozess um Regressansprüche begonnen. Der Gerling-Versicherungskonzern als Hauptkläger fordert 150 Millionen Mark Entschädigung. Der größte Posten sind Zahlungen der Versicherung an die Lufthansa für Ausfälle und Umleitungen von Flügen. Der Brand am 11. April 1996 war vermutlich durch Schweißarbeiten ausgelöst worden. 17 Menschen kamen ums Leben, mehr als 80 wurden verletzt. Zehnkämpfer Frank Busemann hat bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Sevilla aufgeben müssen. Der 23-Jährige zog sich beim Einlaufen zum 100-Meter-Sprint eine Beinverletzung zu. Es wäre ein zu großes Risiko für Busemann gewesen, weiterzumachen, erklärte die deutsche Mannschaftsführung.
Um 11.47 Uhr war das Kapitel Weltmeisterschaft für Frank Busemann beendet. Bitter enttäuscht verließ der Zehnkämpfer das Stadion.
Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil ich jetzt 12 Monate so für diesen Wettkampf gelebt habe. Und jetzt mit einem Schlag so alles wieder zu beenden, ist natürlich ein bisschen bitter. Aber das war als 14- und 15-Jähriger schon mal so. Und danach ist auch noch was gekommen.
Beim Einlaufen vor dem Auftakt über 100 Meter war es passiert. Die deutsche Medaillenhoffnung zog sich eine Muskelverhärtung im linken Oberschenkel zu. Zwar absolvierte der 24-Jährige noch den Sprint, schaffte im anschließenden Weitsprung sogar gute 7,60 Meter, doch danach ging nichts mehr. Busemann hörte auf den Rat der Ärzte.
Ja gut, im Endeffekt habe ich mich mit Dr. Graf eben zusammengesetzt und er hat mir eben nahegelegt aufzuhören. Ich hätte gerne noch weitergemacht, aber er sagte, das Problem kann größer werden und dann kann unter Umständen auch der ganze Muskel reißen. Und das ist dann für die Zukunft auch nicht ganz so toll.
Frank Busemann, der Sunny Boy als tragische Gestalt der Leichtathletik-WM von Sevilla.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 25. August.
Viele Wolken, Regen und Schauer, so sieht es in England, Frankreich und in weiten Teilen Spaniens aus. Verantwortlich dafür ist ein Tief über Großbritannien. Ein Hoch über Osteuropa sorgt dort und am Mittelmeer für überwiegend sonniges Sommerwetter. In Deutschland ist der Himmel heute Nacht meist klar. Ein dünner Wolkenstreifen zieht in den Nordosten und löst sich am Tag teilweise auf. Morgen scheint fast überall die Sonne. Von Frankreich kommen am Nachmittag neue Wolken heran, aber nur an den Alpen, im Schwarzwald, an Oberrhein und Bodensee gehen einzelne Schauer nieder. Schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südost. An den Küsten entstehen Böen. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 17 Grad bei Freiburg und 7 Grad im Osten. Morgen an Nord- und Ostsee 20 Grad, im Breisgau 31 Grad. Die Aussichten. Am Donnerstag im Nordosten sonnig, sonst wechselnd bewölkt, Schauer und Gewitter. An den folgenden Tagen teils wolkig, teils heiter und einzelne Schauer.